Die systemisch-konstruktivistische Welt ist ja voller spannender Ideen, irritierender Annahmen und teilweise auch anti-intuitiver Konzepte. Anti-intuitiv insbesondere dann, wenn Begrifflichkeiten anders verwendet werden, als man sie üblich verwenden würde. Eines dieser Begrifflichkeiten ist die Selbstorganisation. Die Selbstorganisation ist ein Bauprinzip von Systemen und das hat gar nichts damit zu tun, dass dieses System ein Unternehmen oder eine Organisation ist. Jedes System organisiert sich selbst. Dahinter steckt das Konzept der Autopoiesis. Und demzufolge ist die Selbstorganisation ein Attribut eines jeden Systems, auch dann, wenn dieses System ganz offensichtlich und im üblichen Wortgebrauch gar nicht selbstorganisierend gestaltet ist oder andersherum gedacht, auch extrem hierarchisch organisierte Organisationen, auch patriarchal organisierte Organisationen sind selbstorientierte Organisationen. Und das ist nun tatsächlich anti-intuitiv. Warum das so ist und was man dennoch davon mitnehmen kann, darum soll es in dieser Episode gehen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Vielleicht, und damit möchte ich diese Episode beginnen, organisieren sich Organisationen im Allgemeinen und Unternehmen im Speziellen immer selbst dann, wenn sie stark hierarchisch geführt werden. Und vielleicht ist Führung weniger das Führen von Menschen als vielmehr die Kommunikation von Entscheidungen. Um hier gleich aufkommende Widerstände etwas zu relativieren. Natürlich beinhaltet Führung auch das Führen von Menschen, ganz persönlich. Aber ein weithin unterschätzter und wahrscheinlich in großen Organisationen gar mächtigerer Bestandteil der Führung ist das Kommunizieren von Entscheidungen, wie wir im Weiteren vielleicht etwas detaillierter herausarbeiten werden. Viele Führungskräfte gehen wahrscheinlich durchaus davon aus, dass Ihre Organisation, Ihr Team, Ihre Abteilung oder Ihr ganzer Bereich deshalb funktioniert, weil Sie ihn so führen. Aber was, wenn die Organisation sich selbst organisiert? Was, wenn das auch dann passiert, wenn der Chef oder die Chefin patriarchal führt und strenge Regeln aufgesetzt hat und strenge Fäden zieht und ein Stück weit vielleicht sogar mikromanagt? Das mündet in paradoxen Beobachtungen, die man durchaus treffen kann. Denn es gibt funktionierende Unternehmen, trotz offensichtlich schlechter Führung. Und auch andersherum gibt es Unternehmen, die trotz bester Führung, vermeintlich bester Führung, scheitern. Schauen wir uns vielleicht ein Beispiel dazu an. Wenn ein Unternehmer sein Unternehmen extrem zentralistisch führt, jede Entscheidung geht über seinen Schreibtisch, jede noch so kleine Entscheidung trifft er selbst, würden sich trotzdem zum Beispiel in von ihm etwas abgewandteren Bereichen wie dem Vertrieb, der Produktion, vielleicht der Assistenz, in der Buchhaltung, im Lager andere eigene informelle Regeln entwickeln, Abkürzungen und Kommunikationswege, die der besseren Zusammenarbeit dienen. Das heißt, auch die straffste Führung kann nicht alles an eine Stelle ziehen, es werden dennoch dezentrale Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, allein wenn man sich mit diesem Gedanke auseinandersetzt, ist klar, dass auch das größte Mikromanagement daran scheitern wird, dass ja an einer anderen Ecke im Unternehmen gleichzeitig mit dem mikromanagenden Chef oder der mikromanagenden Chefin Entscheidungen getroffen werden, die tatsächlich getroffen werden. Beispielsweise die Entscheidung, ob man es jetzt doch selber entscheidet oder wartet, bis Chef oder Chefin wieder einmal Zeit hat. Demzufolge werden in der Organisation immer Entscheidungen getroffen, auch dann, wenn der Patriarch einmal nicht da ist oder mit anderen Entscheidungen betraut ist. Es ist also nicht so, dass die ganze Organisation tatsächlich mit jeder Entscheidung wartet, bis der Patriarch oder die Patriarchin sie getroffen hat. Ich glaube, man kann sich es ganz gut vorstellen. Wenn man das zu Ende denkt, ist die Selbstorganisation im Rahmen der dann gegebenen Möglichkeiten immer ein Grundprinzip einer Organisation, wie gesagt, abgeleitet aus der Autopoiesis, entwickelt von Umberto Maturana und hier abgeleitet aus biologischen Prinzipien. Das heißt, die Selbstorganisation im systemischen Sinne ist kein Führungsmodell oder gerade ein modernes Führungsmodell oder irgendein Stil, den man ablehnen oder den man feiern könnte. Sie ist eine Grundrealität, ein Prinzip einer jeden Organisation, eines jeden sozialen Systems, eines jeden lebendigen Systems, welches autopoetisch operiert. Damit entwickelt jede Organisation ihre eigene Entscheidungslogik, ihre eigenen Routinen und Regeln. Sie stabilisiert Erwartungen, die in der Organisation geäußert werden und bedient werden oder natürlich auch nicht bedient werden. Sie erzeugen damit eigene Kommunikationsmuster, ganz unabhängig davon, ob Chef oder Chefin autoritär, modern, agil, patriarchalisch oder kooperativ agiert. Das heißt also, die Art und Weise, wie die Führungskraft agiert, ist unabhängig davon, dass eine Organisation eigene Regeln entwickelt, um Komplexität zu reduzieren und Überleben besser zu ermöglichen. Im üblichen Sprachgebrauch redet man ja von Selbstorganisation, wenn man Hierarchien schleift, hierarchische Ebenen abschlaft oder das Extrembeispiel auf Hierarchie ganz verzichtet. Das wäre aber im systemischen Kontext nicht korrekt. Denn sowohl eine völlig selbstorganisierte Organisation im Sinne der klassischen Wortwahl als auch eine extrem patriarchal aufgebaute Organisation ist im systemisch-konstruktivistischen Sinne selbstorganisiert. Auch Hierarchien sind damit Formen einer Selbstorganisation, denn auch die Hierarchie muss ja von der Organisation als solche kommunikativ umgesetzt, angewendet und ein Stück weit exekutiert werden. Also eine Hierarchie kann ja auch gelebt werden oder nicht gelebt werden. Und auch diese Entscheidung, nutze ich jetzt die Hierarchie oder nutze ich sie nicht, findet dezentral in den Tiefen der Organisation statt, und zwar unabhängig davon, wie die Regeln sind. Die Organisation organisiert also selbst, wer über was sprechen oder entscheiden darf, wer welche Informationen bekommt oder wem sie vorenthalten wird, welche Konflikte vermieden oder ausgetragen werden. Die Frage ist also nicht, ob sich eine Organisation selbst organisiert, das macht sie immer, sondern die Frage ist, wie organisiert sich eine Organisation selbst? Schauen wir uns dazu vielleicht mal ein Praxisbeispiel an. Stellen wir uns vor, wir haben es mit einem Handwerksbetrieb mit 80 Leuten zu tun und hier ist der Chef dieses Handwerksbetriebs die klare patriarchale Instanz. Das heißt, die Entscheidungen werden von ihm getroffen für diese 80-Personen-Firma. Das ist das Selbstverständnis des Chefs und das ist auch durchaus das, was die Mitarbeitenden außen kommunizieren würden. Ja, bei uns entscheidet der Chef. Der Chef würde das so sagen, die Mitarbeitenden würden das auch so sagen. Aber schauen wir doch mal in die Wirklichkeit dieser Organisation hinein. Stellen wir uns, wie gesagt, vor, dieser Handwerksbetrieb hat 80 Leute. Dann hat diese Organisation natürlich Bauleiter, die vor Ort im Projekt tätig werden. Und draußen auf der Baustelle vor Ort wird dieser Bauleiter entscheiden, unabhängig von Chef oder Chefin. Er wird auch nicht wegen jeder Kleinigkeit beim Chef im Büro anrufen oder den Chef bitten, vor Ort zu kommen und sich das selbst mal anzuschauen, sondern der Bauleiter vor Ort wird nicht nur entscheiden, was er vor Ort entscheiden darf, sondern er wird auch entscheiden, wann er dann doch den Chef im Büro anruft. Er wird aber nicht wegen jeder Kleinigkeit den Chef anrufen. Er wird also beispielsweise sein Team einteilen und wird sagen, Mitarbeiter A macht diese Aufgabe, Mitarbeiter B macht diese Aufgabe und wenn Mitarbeiter B mit dieser Aufgabe fertig ist, dann übernimmt er folgende Aufgabe. Diese Organisation der Baustelle wird der Bauleiter übernehmen, davon wird der Chef im Büro gar nichts mitbekommen. Wenn natürlich sich herausstellt, dass Material fehlt oder dass ein Zulieferteil gar nicht in den Rahmen hineinpasst, in den es eingebaut werden soll, ja, dann muss man vielleicht zum Telefon greifen und in diesem Fall dann Chef oder Chefin anrufen, aber sonst halt nicht. Das heißt, der Bauleiter entscheidet vor Ort, welche Probleme priorisiert werden, welche Probleme lokal gelöst werden von ihm oder vor Ort und welche Themen zum Chef oder zur Chefin eskaliert werden. Er wird auch die Kundenkommunikation durchführen und wird auch hier Entscheidungen treffen. Was ist im Rahmen des Budgets noch machbar und wann muss ein Nachtrag beispielsweise gesetzt werden? Der Unternehmer im Büro, der glaubt vielleicht alles zu steuern und auch der Bauleiter würde vielleicht auf Rückfrage sagen, bei uns entscheidet alles der Chef, weil er sich selber gar nicht klar macht, wie viel er selber entschieden hat. Und das Ganze kannst du noch eins weiter runterbrechen. Auch der Handwerker wird Entscheidungen treffen, vor Ort, was er tut. Selbst der Geselle, sogar der Lehrling. Jeder, auch auf der Baustelle, verantwortet vom Bauleiter, wird wiederum eigene Entscheidungen treffen. Und wahrscheinlich sieht es dann doch so aus, dass die allermeisten Entscheidungen in dieser Organisation extrem peripher getroffen werden, durch die Menschen, die wirklich mit der Hand arbeiten. Dann gibt es den Bauleiter als erste Hierarchiestufe und Chef oder Chefin im Büro als letzte Hierarchiestufe dieser Beispielorganisation. Und obwohl jeder sagen würde, bei uns entscheidet alles der Chef oder die Chefin, ist es so, dass sehr, sehr, sehr viele Entscheidungen, die allermeisten Entscheidungen, dezentral getroffen werden, wie ich hoffe, an diesem Beispiel gezeigt zu haben. Die Führung ist weniger eine Eigenschaft von Personen, vom Bauleiter oder vom Geschäftsführer dieses Handwerksbetriebs, sondern die Führung entsteht dort, wo Entscheidungen kommuniziert und anschlussfähig gemacht werden, ganz im systemischen Sinne. Und wer dann letztendlich die Entscheidung trifft und damit zum Fortbestand der Organisation beiträgt, ist für das Überleben dieses Handwerksbetriebs nebensächlich. Und demzufolge spielt der Mensch eine nicht so große Rolle im Vergleich zu den kommunikativen und entscheidungsrelevanten Mustern, die diese Organisation selbst ausgeprägt hat und damit selbst organisiert. Der klassische Gedanke, eine Führungskraft führt Menschen, wird damit durch den systemischen Gedanke, eine Führungskraft organisiert oder stabilisiert Entscheidungsfähigkeit ergänzt, wenn nicht partiell ersetzt. Und hier komme ich nochmal auf das zurück, was ich eingangs sagte. Viele Führungskräfte oder auch Beobachter von Führung tun sich schwer mit der Idee, dass Führungskräfte nicht Menschen führen. Und demzufolge möchte ich das gar nicht schwarz-weiß interpretiert wissen. Ich möchte nur eine zusätzliche Gedankenfacette hinzugeben. Wenn Führung das Stabilisieren und Organisieren von Entscheidungen ist, dann ist es eine spannende Ergänzung zum Führen von Menschen, wie man sie klassisch auch erleben kann. Denn natürlich ist in einem kleinen Team der Teamleiter auch eine soziale Bezugsperson. Er weiß ja von den Bedürfnissen und Belangen, auch von den privaten Aspekten der Mitarbeitenden. Er nimmt sich Zeit für ihre Themen und so weiter und so fort. Das auch macht ja gerade einen Familienbetrieb aus. Das wäre vielleicht auch das Selbstverständnis dieses Handwerksbetriebs. Und beide Dinge laufen parallel. Das heißt, Menschen arbeiten mit Menschen im Sinne von sozialen Interaktionen, aber Führung bedeutet halt auch, Entscheidungen zu organisieren, zu stabilisieren und zu ermöglichen. Und das ist ein anderer ergänzender Gedanke, der tatsächlich Gestaltungsmöglichkeiten liefert, die oft übersehen werden. Und unter anderem deshalb mache ich ja diese Episode. Nun gibt es dennoch eine systemische Wertung. Und dazu möchte ich nochmal ein kleines Praxisbeispiel bemühen. Das eine Beispiel ist das Unternehmen, der Handwerksbetrieb, den wir gerade beleuchtet haben. Es gibt den durchaus charismatischen Gründer, den Leader, den patriarchal organisierten Handwerksmeister, der seinen Laden in dem Griff hat und vermeintlich alles entscheidet. Wichtige Entscheidungen, auch die von den Baustellen, kommen über den Bauleiter auch zu ihm. Er entscheidet also nicht nur strategisch, sondern durchaus auch operativ. Angenommen, dieser Handwerksmeister würde sich entscheiden, sich für seine Organisation als Entscheidungsmacher entbehrlich oder entbehrlicher zu machen. Dazu müsste er Entscheidungslogiken etablieren und ins Team kommunizieren, die erlauben, dass auch dezentral noch mehr Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, dieser Unternehmer würde dann bewusst entscheiden, was er zukünftig nicht mehr selbst entscheiden möchte. Man kann sowas oft im Generationswechsel beobachten. Also angenommen, dieser Handwerksbetrieb kommt in die zweite Generation und der Junior übernimmt und würde jetzt entscheiden, dass er nicht mehr so viel patriarchal entscheiden möchte, sondern mehr Verantwortung auf die Bauleiter übergibt. Damit würde er auch eine Entscheidung treffen. Wir haben das schon mal mit grüner und roter Tonne unterschieden in ein, zwei Episoden weiter vorn. Aber er trifft eine Entscheidung, dass dezentralere Entscheidungen möglich sind. Und warum ist diese dezentrale Organisation von Entscheidungen auch unter systemischen Gesichtspunkten vielleicht dann doch mit einem Vorteil versehen? Nicht, weil die Menschen dann irgendwie besser sind, nicht, weil es menschgerechter wäre, das kann auch sein, sondern vielmehr deshalb, weil stabilere Entscheidungen dann getroffen werden, wenn sie unabhängig sind von wenigen Knotenpunkten, die sie sonst treffen müssten. Also wenn die Hierarchien einer Organisation in einem Organigramm zwingend anwesend sein müssen, um die ihnen zugedachten Entscheidungen auch treffen zu können, und die ganze Organisation wartet auf diese Entscheidung dieser Hierarchien, dann blockiert sie sich natürlich selbst. Und wenn so ein Hierarch mal ausfällt, werden halt dann punktuell weniger oder keine Entscheidungen mehr getroffen. Und wenn der Patriarch an der Spitze ausfällt, dann bleiben halt viele Entscheidungen liegen. In meinem Beispiel nicht nur strategische, das könnte man vielleicht mal ein paar Wochen verkraften, sondern auch operationale. Vielleicht weiß nur der Chef, bei wem man dieses Teil bestellen kann, weil nur er die Preise verhandelt hat und niemand anders weiß das oder so etwas. Das heißt, wenn man im Unternehmen B in meinem Beispiel die Entscheidungen dezentraler organisiert, dann entsteht der Vorteil, dass man eine höhere Redundanz aufbaut in der Möglichkeit der Entscheidungsreproduktion und damit eine höhere Resilienz der Organisation ermöglicht. Und das ist ein Vorteil. Hier würde ich den eigentlichen Vorteil einer dezentral organisierten Organisation sehen. Beides selbst organisiert, wie wir festgestellt haben, aber das eine mal eher zentral selbst organisiert und das andere eher dezentral selbst organisiert. Meine Präferenz zur dezentralen Selbstorganisation aufgrund der höheren Resilienz. Organisationen werden tatsächlich resilienter, wenn die Führung nicht vollständig oder verteilt in Hierarchien an einzelne Personen gekoppelt ist. Viel besser ist es, wenn viele Menschen in den Entscheidungsprozessen mitwirken können und demzufolge Entscheidungen auch dann getroffen werden, wenn einzelne Knotenpunkte nicht besetzt sind. Und in diesem Zusammenhang kann man sich ja selbst mal die rhetorische oder konkrete Frage stellen, was wäre denn, wenn ich in meiner Organisation mal 6 Wochen nicht da bin? Was wäre denn, wenn der Chef oder die Chefin über mir vielleicht nicht da ist? Was wäre denn, wenn ein Mitarbeiter auch mit sehr hoher Fachkompetenz, der sehr viele Entscheidungen trifft, nicht da ist? Und was müsste ich tun, dass dieser Zeitraum eher lang sein kann als kurz, weil es ja doch immer mal passieren kann, dass Menschen ausfallen durch Kündigung, durch Krankheit, durch Versetzung, durch persönliche Entscheidungen, was auch immer. Wenn man diesen Gedanke denkt, gibt es Gestaltungsmöglichkeiten. Denn viele besetzen ihre Führungsstellen ja mit Führungspersönlichkeiten und legen großen Wert darauf, dass diese Führungspersönlichkeiten auch solche sind. Also sie sollten charismatisch sein, sie sollten was darstellen, sie sollten von den Teammitgliedern akzeptiert werden und alles sowas. Solche Menschen gibt es gar nicht so viele und demzufolge ist es gar nicht so einfach, eine vakante Führungsposition auch so zu besetzen, dass einerseits die Fachkompetenz, die vielleicht notwendig sein sollte, vorliegt, zum anderen auch die Entscheidungsfähigkeit vorliegt, das ist auch ein bisschen eine Charaktereigenschaft, zum anderen auch das Team diese Person akzeptiert, die Kunden diese Person akzeptieren, man in der Organisation keine Reihen- und Rangfolgen übergibt, die zu Missstimmungen führen und so weiter. Also die Auswahl einer Führungskraft ist ein sehr komplexer Vorgang, meistens aber sehr personenzentrisch, weil man möchte, dass die ausgewählte Führungsperson halt eine gute Menschenführung hat. Die Menschenführung. Wenn man stattdessen mal ergänzend mit dieser heutigen Episode ein Führungssystem in den Raum stellt und sagt, ja, wir haben Führungspersönlichkeiten, aber wir brauchen auch Führungssysteme. Wir brauchen vielleicht beides. Und vielleicht kann ein Führungssystem auch mal punktuelle Defizite der Führungspersönlichkeit kompensieren. Mir geht es gar nicht um Schwarz-Weiß. Mir geht es darum, beide Facetten gleichberechtigt zu würdigen. Führungspersönlichkeiten und dessen Auswahl ist ein umständlicher, umfangreicher, anspruchsvoller Prozess. Aber die Entwicklung von Führungssystemen ist eine andere alternative Idee, die selten gedacht wird. Und genau deshalb möchte ich dich dafür sensibilisieren. Was sind Führungssysteme? Ja, Führungssysteme sind Systeme, die entscheiden, wie Entscheidungen getroffen werden. Führungssysteme sind Kommunikationswege, Programme und Personal, wie sie Niklas Luhmann unterscheidet. Diese Führungssysteme zu etablieren kann also alternativ oder ergänzend zur Auswahl von Führungspersönlichkeiten eine gute Idee sein. Also nicht in letzter Konsequenz alternativ, aber im Prinzip abfedernd, resilienzschaffend, agilitätssteigernd, also durchaus mit positiven Attributen konnotiert. Schauen wir uns beispielsweise mal dieses mittelständische Unternehmen an, diesen Handwerksbetrieb, der 80 Leute hat und er wächst nun in der zweiten Generation auf 400. Ja? Also er wird deutlich größer. Zum Anfang noch in meinem Beispiel war der Senior, der Patriarch, in der Lage, alles selbst zu koordinieren. Also Klammer auf, vermeintlich selbst zu koordinieren. Ich habe schon bei dieser Firma ein bisschen herausgearbeitet. Ganz so viel selbst war es dann doch nicht. Aber alle würden sagen, bei uns hat der Chef alles im Griff, alles in der Hand. Das geht nun bei 400 Leuten vielleicht auch noch, aber vielleicht auch nicht mehr. Denn jede Entscheidung würde ja auf ihn warten. Und wenn er nicht da ist, wird sie nicht getroffen. Das heißt, dieses Wachstum auf 400 Leute wäre vielleicht gar nicht stattgefunden, hätte man die Führung nicht von dieser Person entkoppelt. Hätte der Junior in meinem Beispiel im Unternehmen B in der Fortführung des Unternehmens A nicht dafür gesorgt, dass er entschieden hat, nicht alle Entscheidungen selbst treffen zu wollen. Demzufolge ist die spannende Frage am Abschluss dieser Episode gar nicht unbedingt, wie führe ich besser als Unternehmer oder als Unternehmerin, als Führungskraft, als Teamleiter, sondern welche Formen von Kommunikation, Entscheidungsfähigkeit und Struktur, welche Regeln entstehen in meiner Organisation, entstanden in meiner Organisation, durchaus auch ohne mich? Und welche dieser Entscheidungskompetenzen, die schon da sind, möchte ich jetzt einfach aufrechterhalten ohne mich oder gegebenenfalls auch intervenieren? Und welche Entscheidungen, die ich bisher selbst getroffen habe, möchte ich an diese Entscheidungskompetenz meiner Organisation delegieren? Damit zeigt sich die Qualität von Führung nicht in der Stärke der Führungspersönlichkeit, sondern vielmehr daran, inwieweit diese Person eine entscheidungsfähige Organisation organisiert. Da ist die Persönlichkeit, das Charisma gar nicht der entscheidende Faktor, sondern vielmehr eine kühle Analyse und der Organisation von Entscheidungen. Und damit münden wir zum Abschluss dieser Episode in ein paar Fragen, die man sich als Führungskraft stellen kann. Welche informellen Regeln gibt es in meiner Organisation überhaupt, bei denen ich gar nichts entscheiden muss, die trotzdem funktionieren? Wo organisiert sich damit mein Unternehmen, mein Team, meine Abteilung schon lange selbst? Welche Entscheidungen treffe ich und bei welchen Entscheidungen wartet die Organisation auch auf mich und muss das so sein? Welche Kommunikation stabilisiert Entscheidungen wirklich? Und wie wichtig ist in diesem Zusammenhang meine Autorität? Bei der Beantwortung dieser Fragen wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehme was. Dein Heiko.